Ja, unser Thema ist wieder in Christus, was wir in ihm sind und haben. Wir haben ja schon zweimal darüber gesprochen hier und ich möchte heute einen dritten Teil anfügen, weil das ist ja so umfangreich, das kann man in einer Stunde nicht abhandeln. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch Land auf, Land ab, dass das auch bei den anderen Geschwistern offensichtlich ein Bedürfnis ist, da mal etwas mehr drüber zu hören. Und deswegen, wir haben in dem Lied am Anfang ja schon eine kleine Wiederholung gemacht, gell? Er ist uns zur Weisheit geworden, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Das waren auch die wichtigen Gedanken der letzten Male mit. Und neben den vielen anderen Punkten, die es noch gibt, ist es immer wieder wichtig, festzustellen, das ist mir besonders wichtig, dass wir Jesus nicht so als Freund haben oder als jemand, der da irgendwo ist und mal so ein Auge auf uns wirft, sondern dass eben das in Christus sein etwas Wesenhaftes ist. Das heißt, wir sind wesenhaft verbunden. Du kannst dich von ihm nicht trennen und er trennt sich nicht von dir. Das ist auch kein angeheftet wie so eine Klette, sondern wenn du den Apfel in der Hosentasche hast, dann ist der Apfel mit dir, gell? Und wenn du den Apfel gegessen hast, dann ist er in dir und wird zu deinem Wesen verwandelt. Also das Materielle des Apfels wird aufgenommen von unserem Körper, dient seiner Ernährung, Veränderung und so weiter. Also verstehst du, so ist das mit Christus. Ich sag's mal ganz platt, er hat dich gefressen, gell? Und deswegen sind wir jetzt ineinander, ne? So einfach ist das. Und auch wenn wir das nicht verstehen, und mir fällt es auch schwer, mir das vorzustellen, wir dürfen glauben, was da steht. Da steht, wir sind wesenhaft eins, damit ist das so. Wie er das so richtig macht, da habe ich auch hier keine Ahnung, ich glaube einfach, was da steht. So, und deswegen ist es gut, auch noch ein paar Punkte weiter zu betrachten zu diesem Thema. Ihr wisst ja, ich gehe immer so einen Vers, wo das drinsteht, zum nächsten und dann reden wir einen Augenblick darüber, über das, was da steht. Und da gibt es ganz interessante Aspekte auch in Verbindung mit den einzelnen Versen, die hier genannt sind. Der nächste wäre in unserer Reihenfolge 2. Korinther 5, Vers 17. Und 2. Korinther 5, Vers 17 enthält ja einen etwas schwierigeren Aspekt dieses Themas, der zum Teil auch, zumindest nach meiner Erfahrung, sehr differenziert auch ausgelegt wird, um es vorsichtig auszudrücken. Und wir schauen uns das mal in Ruhe an. Du musst deswegen nicht Griechisch lernen, gell? Ich mache das so, dass das jeder versteht. Weil hier geht es echt um zwei Worte, die eben zum Teil falsch verstanden werden. Ja, es ist daher, denn wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Die anfänglichen Zustände oder Umstände kamen daneben, siehe, neue sind geworden. Also in Christus eine neue Schöpfung. Und dann sagt er, da ist was Neues geworden. Jetzt hört man gelegentlich die Aussage, also die Leibesgemeinde ist eine neue Schöpfung und Wiedergeburt ist was für Israel. Also, ob euch das schon begegnet ist. Und ich hatte da immer ein wenig Bauchschmerzen mit, weil es folgendes Problem. Die Worte, die für das Wiedergeborenwerden der Leibesgemeinde gebraucht werden, haben mit dem Vorgang des Gebärens überhaupt nichts zu tun. Das sagen wir nur so. Wir lesen mal zwei Verse aus den Paulusbriefen, die uns das dann zeigen. In Galater 4, Vers 4 ist ein Hinweis, wo Paulus ja das Werden des Christus beschreibt. Und Galater 4, Vers 4, ja. Da lesen wir, als aber die Vervollständigung der Zeit kam, also oder als die Zeit erfüllt war, steht wahrscheinlich bei dir, da sandte Gott seinen Sohn Er sandte ihn aus und dann sagt er, wie das passiert ist. Geworden aus einer Frau. Geworden unter Gesetz. Jetzt frage ich dich, wie wird man aus einer Frau? Gell? Das nennen wir geboren werden. Ne? So, eigentlich normal, ne? Anders geht das schlecht. Ne? Also ich werde aus einer Frau heraus geboren. Ich bin aus meiner Mutter geworden. Vorher war ich drin, dann war ich draußen. Gell? Ob mir das gefallen oder nicht, ist eine andere Frage. Also der Vorgang ist also derjenige, wird hier im Neuen Testament mit Werden beschrieben. Jetzt gibt es Brüder, ganz wenige, die sind ganz extrem und sagen, siehst du, das Werden des Christus hat also nichts mit Zeugen und Gebären zu tun. Das könnte also durchaus sein, dass auch Josef der Vater von Jesus ist. Ja, danke. Und da haben wir schon wieder einen Konflikt mit der Gesamtaussage der Schrift, weil das kann auch nicht sein. Aber geboren steht auch nicht da, gell? Weil für Gebären gibt es ein extra Wort im Griechischen. Wenn ein Kind geboren wird, das heißt Tikto, das ist ein ganz anderes Wort. Da hat es wirklich mit dem Gebären des Kindes zu tun. Wenn es um die geistliche Geburt geht, da steht nicht Geburt, sondern wenn es um das Geistliche geht, da steht Werden. Und zwar in verschiedenen Facetten. Wir haben das Werden, aber immer mit derselben Wurzel in drei verschiedenen Worten ausgedrückt. Also hier steht, Christus wurde aus einer Frau. Ja, es wurde Maria, klar, das ist uns ja klar. Er wurde aus der Maria. Wie das veranlasst worden ist, jetzt Nebensache. Aber hier siehst du ganz deutlich, dass dieses Wort, dieser Prozess, also da ist nicht einfach nur ein Kind geboren worden, sonst hätte der Paulus doch Tikto hingeschrieben und nicht genau. Gell? Also er nimmt das Wort mit der Wurzel werden und nicht das Wort mit der Wurzel gebären. Unterscheidet er zwischen der ganz profanen Geburt, die jede Mutter erlebt, wenn sie ein Kind kriegt, und einer geistlich aufgewerteten Sache, um die es da auch gehen mag. Jesus ist nicht nur so geboren worden von der Frau, das war ein ganz besonderer Vorgang. Und deswegen nimmt er eben dieses Wort und nicht das andere. Jetzt können wir aber nicht hergehen und können sagen, weil wir in unserer Sprache so primitiv sind und für das Werden eben immer Gebären sagen, dass wir dann sagen, die sind alle geboren. In dem Begriff des Gebärens, wie wir ihn verstehen, das ist falsch. Sondern wir müssen unterscheiden zwischen der buchstäblichen Geburt und dem geistlichen Werden. Und die Leibesgemeinde ist, wenn sie aus Gott geboren ist, steht nirgends geboren, steht überall Werden. Gell? Das muss euch klar sein. Vielleicht ab heute. Ne? Also immer wenn es um die geistliche Geburt geht, steht nicht Geburt, sondern steht Werden, 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 Werden. Das sind alle geworden. Wie der Werdeprozess ist, das ist eine zweite Sache. Wie Gott das hat werden lassen, das ist eine ganz andere Sache. Wir lesen noch einen zweiten Vers. Da freue ich mich auch immer so, weil Paulus das auch ganz konsequent macht. Er redet hier bei den Korinthern von neuer Schöpfung. Ich sage euch gleich noch, was am Ende des Verses noch steht, weil das auch wichtig ist. Und dann in Titus 3, Vers 5, habe ich das schon gesagt? Nein, ne? Titus 3, Vers 5. Da haben wir ja diesen klassischen Ausdruck in der normalen Bibelübersetzung, wird das zumindest so geschrieben, von der Wiedergeburt. Titus 3, Vers 5. Da heißt es, er hat uns nicht aus den Werken, welche wir an Gerechtigkeit getan hatten, gerechtfertigt oder so weiter, sondern gemäß seinem Erbarmen gerettet, wie durch das Bad, jetzt steht bei euch Wiedergeburt, wette ich mit, gell? Der Wiederwerdung und hinauf Erneuerung des Heiligen Geistes. Das steht im Grundtext. Grundtext steht also nicht, dass wir wiedergeboren sind, das ist ein ganz anderes Wort, sondern wir sind wieder geworden, neu geworden. Und dieses Werden hast du sechsmal im Neuen Testament. Und wenn ich es jetzt gleich finde, kann ich es euch nochmal aufzählen. Ich hatte das schon irgendwo markiert. Genau, das ist ein bisschen arschklein. Also wir haben einmal die nochmalige Werdung, steht da dabei, Palingenesia. Nochmalige Werdung steht im Titus, was wir eben gelesen haben. Und auch nochmal bei Matthäus 2. Als Jesus dem Nikodemus sagt, du musst noch einmal werden, da hat er nicht gesagt, du musst noch einmal geboren werden wie ein Baby, aber der hat es trotzdem nicht gerafft, weil der hat gesagt, wie komme ich denn in meine Mutter wieder rein und noch mal raus, gell? Also dem war klar, dass dieses Werden auch für Gebären gebraucht wird, obwohl es Jesus nicht benutzt hat. Dann haben wir den Begriff bei Petrus, hinauf oder Wiedergeburt. Oder da steht eben auch hinauf oder Wiederwerdung. Und dann noch einmal beim Johannes, aus Gott geworden steht da. Wir sind aus Gott geworden, nicht geboren. Du musst von oben her geworden sein. Und dann gibt es noch das, was wir eben ja gelesen haben im Korintherbrief, die neue Schöpfung. Und da heißt es am Ende vom Vers, in dem Korinther, 2. Korinther 5, Vers 17, neue Schöpfung, siehe, Neues ist geworden, nicht geboren oder wie auch immer. Jetzt siehst du also, dass auch der Paulus die neue Schöpfung eindeutig mit dem Neuwerden oder mit diesem Werdeprozess verbindet. Die neue Schöpfung ist also nicht was ganz anderes als das Werden oder Geborenwerden aus Gott, wenn man das Wort nochmal gebrauchen soll. Das heißt doch, in Christus gibt es keine Unterschiede. Wir können nicht sagen, die einen, die sind neue Schöpfung und die anderen sind geboren. Das ist, Entschuldigung, Unsinn. Sondern wir lernen in der Schrift im Zusammenhang, auch besonders bei Paulus, dass die neue Schöpfung dasselbe ist wie das neu oder wieder geworden aus Gott. Er benutzt das gleiche Wort im gleichen Vers, um das zu definieren sogar. Und da bin ich auch ganz froh drüber, sonst hätten wir noch eine Hürde mehr zu überspringen. Also wenn wir jetzt lesen, in Christus seid ihr eine neue Schöpfung, es ist was völlig Neues geworden. Heißt es also, Gott hat uns total verändert. Er hat uns total verändert. Wir sind jetzt wesenhaft verbunden mit dem Christus. Das heißt, die Daseinszustände haben sich geändert oder der Daseinszustand des Einzelnen hat sich geändert. Er ist immer noch dasselbe Kerl, so rein urselig, gell? Aber es hat wertmäßig, wesenhaft eine Veränderung gegeben. Es ist was Neues geworden. Gott hat es neu gemacht. Das nennen wir Wiedergeburt, obwohl es nicht dasteht. Und da müssen wir fein unterscheiden, damit wir nicht durcheinander kommen und dann solche Extremlehren auftauchen. Wiedergeburt ist Israel und neue Schöpfung ist Leibesgemeinde. Das trifft nicht zu. Das ist also ganz, ganz klar. Also, wir sind in Christus völlig neu geworden. Und das ist doch eigentlich auch logisch, gell? Wenn der Apfel in dir drin ist, da ist der, sieht er nicht mehr so aus wie vorher, ne? Also, den kannst du gar nicht mehr erkennen. Da ist was völlig Neues geworden. Und so muss man sich das mal ganz praktisch vorstellen, ne? Also, wir sind in Christus vereinigt worden und jetzt ist unser Altes alles ungültig. Steht ja da. Der alte Mensch ist unwirksam gemacht, steht da wirklich. Also er hat keine Wirkung mehr. Er kann, ich sag's jetzt mal, gefährlich machen, was er will, das stimmt auch nicht. Also er kann da, egal wo er hier rumläuft, spielt keine Rolle. Gott hat ihn wesenhaft verändert. Und diese wesenhafte Veränderung nennt die Schrift Werden, ist ein Werdeprozess. Und so ist auch Christus aus Gott heraus geworden. Das heißt auch im Alten Testament. Und wir benutzen eben diese Worte des Werdens aus einem Menschen heraus, also aus einem Wesen heraus, brauchen wir das Wort geboren. Und das darf uns aber nicht irreführen, wenn wir grundtexttreu die Bibel lesen wollen. So, also in Christus ist was völlig Neues geworden. Das war der Gedanke, 2. Korinther 5, Vers 17. Der nächste Hinweis ist gleich zwei Verse weiter. Wir haben ja hier 2. Korinther 5 von 18 bis 21 die Beschreibung, wo uns Paulus zeigt, wie in Christus das ganze All verändert worden ist und wie er alle Schuld auf sich genommen hat. Und diese Veränderung ist ja, wird meist Versöhnung geschrieben. Versöhnung ist auch eine Veränderung, aber Veränderung ist, geht weiter als Versöhnung. Wir haben also eine totale Veränderung. Der Bruder Schacke sagt auch immer, das ist recht schön, neue Ordnung, ne? Nennt er es ja, danke. Und genau das ist auch passiert. Also die Verhältnisse haben sich geändert. Und jetzt lesen wir hier im 19. Vers, 2. Korinther 5, ist der nächste Hinweis. Weil Gott in Christus war, sagt Paulus, den Kosmos für sich selbst in jeder Beziehung verändernd und ihnen, nämlich dem ganzen Kosmos, dir, mir und auch den Weltmenschen da draußen, ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort der Veränderung legend oder gelegt hat. Also was ist passiert? Gott war in Christus, sagt Paulus hier. Ja, wie geht denn das? Gell? Warum hat er das gemacht? Weil wir so toll sind? Oder weil es um uns geht? Nein, gell, ihr seht, für sich selber, sagt Paulus hier. Gott hat das für sich selber gemacht. Er hat für sich selber den gesamten Kosmos in jeder Beziehung verändert und hat damit oder dafür seinen Sohn, den Christus, gebraucht, in dem er war. Gott war in Christus. Ist das was Neues? Denk mal an das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das hat er vorher gesprochen, noch auf seinem irdischen Lauf hier. In Johannes 17, 22, 23 hat er gesagt, ich bin in ihnen, also in uns, gell? Und du, Vater, du bist in mir. Ich habe euch vor Jahren schon mal die Matroschka gezeigt, hier die russische Puppe, wenn du dich erinnerst, dieses Ineinandersein. Ne? Also wenn Gott in Christus ist und der Christus ist in uns, dann sind die alle beide in mir. Wie das geht, weiß ich natürlich nicht. Gell? Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich da nichts. Aber ich darf das glauben, gell? Das Wesenhafte, die wesenhafte Gewissheit, dass das Gotteswesen auch in mir ist, auch wenn ich eigentlich gar nicht dafür tauglich bin oder wie auch immer. Er hat uns ja tauglich gemacht, sagt Paulus. Es ist alles sein Werk und nicht unser Werk. Also wichtig, Gott tut das für sich selber. Oder noch ein Beispiel, der Philippus war es, glaube ich, der gesagt hat, Herr, zeig uns mal den Vater. Gell? Und was hat er gesagt? Jesus, was fragst du nach dem Vater? Guck mich an, dann siehst du den Vater. Gell? So einfach ist das. Und aus diesen Worten heraus, ob der das jetzt begriffen hat oder nicht, ist eine andere Frage, ich hätte damit auch Probleme. Aber Jesus erzählt doch kein Märchen. Gell? Wenn Jesus gesagt hat, ich bin wesenhafte Darstellung des Vaters, ich habe ihm auch den Namen kundgetan, da haben wir letztens drüber gesprochen, das ganze Heilsprogramm Gottes, dann heißt das doch, Gott hat sich in Christus geoffenbart, er hat sich dargestellt in Christus. Also wenn jetzt Jesus hier reinkäme, könnte er das auch zu uns sagen. Ne? Jetzt seht ihr auch den Vater. Und wenn wir heute wesenhaft verbunden sind mit diesem Christus und damit auch mit Gott, dann sind wir doch schon einen Schritt weiter als die Lernenden auf der Erde vor Golgatha. Weil jetzt nach Golgatha ist das ja eine neue Dimension erhalten. Jetzt ist es rechtswirksam. Jetzt ist es wesenhafte Wirklichkeit geworden. Und wenn wir das weiterdenken, weil hier steht doch in 2.5.19, der Leitvers dieses Gedankens, dass der ganze Kosmos, auch die Ungläubigen, die Weltmenschen, alles was du da draußen siehst, in Christus und damit auch in Gott für sich selbst verändert worden ist. Auch die sind verändert worden. Die wissen das nur nicht. Die können das auch nicht glauben. Ich war ja jetzt mal 3 Tage zwischen lauter Weltmenschen, sag mal interessant, gell? Und ich war ja schon klar im Abfall. Und jetzt in die Welt gehen will, kann alles passieren. Ich will das nicht verschreien, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und es war hochinteressant, auch da mal, ich hatte ja immer das Bedürfnis, auch mal ein Zeugnis zu geben in diesen Kreisen. Das hat mehrfach auch geklappt. Und da siehst du, die sind sehr aufgeschlossen zum Teil. Und haben sowas noch nie gehört. Und dann gibt es Fragen und zeig mal und so. Ne? Also, verstehst du, da kommst du auch mal ins Gespräch und dann merkst du, wie, ich sag's jetzt mal menschlich, also ist mein Empfinden, wie unschuldig die eigentlich sind, weil die überhaupt keine Ahnung haben von der heilsgeschichtlichen Bedeutung dessen, was Gott gemacht hat. Das wissen die gar nicht. Die wissen gar nicht, dass sie Jesus brauchen. Ja? Und ich habe ja so Visitenkarten, da steht hinten drauf, auch du brauchst Jesus und wenn du Probleme hast, dann red mal mit ihm. Und das gebe ich auch den Leuten immer, wenn ich unterwegs bin. Und da kommst du auch mal ins Gespräch, verstehst du, und fragen, ja, wie, was. Ne? Und dann merkst du, keine Ahnung. Ne? Die leben ja glücklich und zufrieden, sagen, ja, irgendwie wird es schon weitergehen. Und wenn wir sterben und es ist nicht alles vorbei, ist prima. Und wenn es da doch noch was gibt, ist auch prima. Gell? Also sie machen sich keine Gedanken. Und leben ihr Leben so glücklich, wie es halt geht. Und verstehst du, wenn ich jetzt Gott bin, stellen wir uns das mal so vor, wenn ich jetzt Gott wäre und wüsste, meine Schöpfung von Adam her, wenn ich nur von Menschen rede, die haben gar keine Ahnung, was da gelaufen ist. Und jetzt soll ich als Gott das Ahnungslose für immer irgendwo vernichten, in eine Hölle schicken oder was weiß ich, verstehst du? Die sind völlig unschuldig, ich sage das mal ganz hart, völlig unschuldig von ihrer Herkunft her. Keiner hat sich ausgesucht, dass er von Adam abstammen will, ich auch nicht. Und ausgerechnet uns ein paar Leute hier und noch ein paar andere, die hat Gott ausgesucht, dass wir das heute glauben dürfen, so wie es geschrieben steht. Und die da draußen haben keine Ahnung. Es mögen welche dabei sein, die das schon gehört haben und gesagt haben, lass mich in Ruhe, das ist alles möglich. Aber die Mehrheit hat keine Ahnung, die weiß nicht, worum es geht. Die müssen aufgeklärt werden. Und so gesehen leben wir hier in einem ganz großen Missionsgebiet. Und du wirst genug Leute treffen, auch in deinem Wohnort und wo du bist, die keine Ahnung haben, die gar nicht wissen, worum es geht. Und du fährst mit dem Auto die Straße lang und hast hier keine Ahnung, dass da ein Schild steht, du sollst nur so und so schnell fahren, weil du hast es nicht gesehen. Du machst das nicht absichtlich, verstehst du, aber zahlen musst du doch, ne? Und das ist halt weiter so. Und Gott ist da anders, gell? Die haben keine Ahnung, aber er hilft ihnen nach und nach zu ihrer Zeit das zu erkennen und darin zu wachsen. Jetzt sind wir ein bisschen eher dran, du kannst dir Danke sagen, aber glaub nicht, dass wir besser sind als die anderen. Also Gott hat die globale Veränderung in Christus bewirkt für alles. Und das steht hier nicht, weil er den, natürlich auch, weil er den Kosmos liebt, aber in erster Linie für sich selbst. Paulus zitiert im Römerbrief irgendwo aus dem Psalm und sagt, damit du gerecht dastehst, wenn du gerichtet wirst, nämlich wenn Gott gerichtet wird, wenn der Feind urteilt und sagt, wie kannst du sowas machen, dann muss Gott eine saubere Weste haben, er muss juristisch sauber dastehen. Und genauso macht er das auch. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass auch der letzte Feind Gottes irgendwann überzeugt wird und aus freiwilligem, tiefen Herzen heraus sagen kann, du bist der Größte zu unserem Gott und seine Knie beugt. Und von daher, alles, jeder, der was anderes lehrt, ist für mich kein Evangelist, sondern ein Prediger. Kannst du selber ein Wort ausdenken. Ich will hier keinen Anstoß erregen. Aber Paulus hat ganz deutlich gesagt im Galaterbrief, das ist ein anderes Evangelium, ist eigentlich gar keins. Evangelium heißt gute Nachricht. Woran ist die gute Nachricht, wenn die Mehrheit der Leute für immer in der Hölle schmort oder wie bei den Zeugen Jehovas für immer vernichtet ist, die sind noch humaner, da merkst du nichts von. Und verstehst du, aber das hat mit dem Wesen Gottes nichts zu tun. Also, da könntest du jetzt eine ganze Predigt drüber halten. Wir haben ja auch ein anderes Thema heute. Ich muss mich da mal etwas zähmen, sonst kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Wir haben ja noch ein paar schöne Verse. Also, der nächste wäre Galater 3, 26, wenn es um ihn Christus sein geht. Auch hier waren viele Bibelübersetzungen etwas zögerlich, aber das ist ja normal. Galater 3, 26 sagt Paulus, denn ihr alle seid Söhne Gottes, durch den Glauben oder die Treue in Christus Jesus. Die meisten Bibeln sagen, ihr seid Söhne, weil ihr an Gott glaubt. Also ich, ja, danke, ich glaube an Gott, hast du es gehört? Vater im Himmel, ich glaube an dich, jetzt machst du mich zum Sohn. Gell? Also das wäre irgendwie sehr vermessen, gell? Aber wir wissen, es ist umgekehrt. Sondern der Glaube oder die Treue des Christus ist die Grundlage dafür, dass ich Sohn bin. Wenn Christus nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn Gott diesen Plan nicht so gemacht hätte, dann könntest du dich schwarz glauben. Es würde ja nichts nutzen. Gell? Also er hat es gemacht und ich darf es glauben. Jetzt lesen wir noch zwei Verse dazu. Einer ist mein Lieblingsvers, den kennt ihr schon. Galater 2, Vers 20. Wir machen das Hebräisch, fangen von hinten an. Galater 2, Vers 20 ist ja auch ein bekanntes Wort, was uns hier unser Leben erklärt. Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wenn ich bei Glauben Treue verstehe, weil der Hauptanteil des Wortes ist ja Treue, Vertrauen, kann ich auch lesen, ich lebe in der Treue, nämlich der des Sohnes Gottes. Wenn der nicht treu gewesen wäre, würde ich nicht leben. Das ist die Schlussfolgerung. Ist uns das klar, gell? Aber nicht leben 70 Jahre, das meine ich ja damit nicht. Die 70 Jahre Leben sind ja kein Leben im absoluten Sinne, das ist unsere irdische Existenz. Sondern hier geht es um das Leben in Christus, das wesenhafte Gottesleben. Also wir sind Söhne Gottes, wir haben wesenhaftes Gottesleben, weil er treu war, nicht weil ich so gut bin. Ja, ist uns, das, uns ist das ja klar, aber wie vielen nicht, gell? Die meinen, sie müssen was machen, damit Gott sie zum Sohn macht. Nein, du musst warten, bis er dir den Glauben schenkt, bis du dran bist. Mithelfen kannst du, indem du das Wort verkündest. Weil vielleicht wird der eine oder andere wachgerüttelt dadurch. Gell? Also wir sind nicht gegen Evangelisation, auch wenn das bei uns nicht so ausgeprägt sein mag. Aber es ist immer noch mein Bestreben, wenn ich mit Weltmenschen zusammen bin, muss irgendwie das raus an irgendeiner Stelle. Und da warte ich nur drauf, bis das klappt. Weil man darf ja nicht so brutal vorgehen, sondern das muss irgendwie passen, gell? So ganz elegant und so. Und das haut immer irgendwie hin. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich 30 Jahre Verkäufer war im Außendienst. Da suchst du auch mal nach Gelegenheiten, was unter die Leute zu bringen. Ne? Das könnte sein. Es liegt nicht jedem. Manche sind auch ganz schüchtern. Das ist auch nicht schlimm. Die machen das dann auf andere Weise, eben durch ihr Wesen, durch ihre Darstellung. Also nicht unter Druck setzen, sondern nach Gelegenheiten Ausschau halten, kann nichts schaden. Wir gucken mal in dem Kapitel 2 ein Stück zurück. Galater 2, den Vers 16, da wird das nochmal ganz deutlich, aber aufgrund eines anderen Sachverhaltes. Hier heißt es in 16, wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist. Hier müsste man sagen, gut, er meint in erster Linie das mosaische Gesetz, das war damals sehr aktuell, weil die Galater zurück zum Gesetz wollten und Paulus sie jetzt aufklärt, dass das ja nicht sein kann. Aber du kannst hier, und das gestattet auch der Zusammenhang, alle Religionsgesetze, die es gibt, darunter sehen. Also jedes Religionsgesetz ist hier auch angesprochen. Also wir werden nicht aus Werken unserer Religionsgesetze gerecht, sondern durch die Treue Jesu Christi. In den meisten Bibeln steht, durch den Glauben an Jesus. Das ist falsch. Das steht nicht hier. Sondern durch seine Treue ist das passiert. Und deswegen steht im Vers in der Mitte dann, auch wir glauben, ich füge ein, deshalb an Christus, damit wir aus seiner Treue, aus Treue Christi gerechtfertigt werden. Weil aus Werken wird kein Fleisch gerechtfertigt. Das heißt doch ganz klar, mein Tun ist überhaupt nicht entscheidend, um dieses Ziel der Rechtfertigung in Gott zu erreichen, sondern die Treue Jesu war die Grundlage dafür. Wir haben hier schon 152 Mal darüber gesprochen, gell? In den 18 Jahren, die wir hier zusammen sind. Und das ist auch wichtig, das muss man immer wieder machen, damit es auch der Letzte wesenhaft erfasst. Wenn also hier heißt, wir sind Söhne Gottes, unser Ausgangsgedanke, Söhne Gottes durch den Glauben in Christus, dann weißt du doch, es ist seine Treue, die hier die Voraussetzung für dieses Gotteshandeln ist. Und wir sind, in Galater 4 sagt er das ja, wenn wir Söhne sind, dann auch Erben. Gell? Also wenn du Sohn bist, bist du auch Erbe. Also das Erbe ausschlagen, das geht. Aber wir reden ja hier um geistliche Dinge. Würde also heißen, auch die Sohnschaft in Christus, von Gott und der Treue des Christus veranlasst, ist nicht mein Werk. Das ist geschenkt. Und geschenkt ist insofern auch wichtig, dass ich es überhaupt begreifen darf oder zumindest glauben darf. Kann ja sein, dass viele Menschen die Schrift lesen und auch an Gott glauben, aber gar nicht wissen, was Sohnschaft ist und was wesenhafte Einheit ist und all die Dinge. Gell? Sie gehen treu in ihren Gottesdienst. Und ich sage mal, es gibt ja so viele ungläubige Gläubige, gell? Sie machen das auch oft aus Tradition. Und da muss man eben mithelfen, nachhelfen. Wenn es Gespräche gibt, dann nutzt die Gelegenheit zur Aufklärung. Immer gut. Ne? Und so müssen wir oder dürfen wir auch evangelisieren. In meiner Übersetzung gebe ich immer das Wort mit evangelisieren wieder. Die meisten Bibeln schreiben verkünden. Ja, verkündigen ist auch nicht falsch, kannst du machen, aber mir ist das Wort wichtig. Evangelisieren, Evangelium, gute Botschaft bringen, den Leuten eine gute Nachricht überbringen, sagen, hier, guck mal, was Gott gemacht hat, das dürfst du glauben. Also das ist unsere Aufgabe. Uns wird ja immer unterstellt, weil wir glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt, ja, dann geht das ja, dann muss ich nichts mehr machen, gell? Und das finde ich etwas fatal, weil wir, vom Anfang habe ich einen schönen Spruch gekriegt, fällt mir gerade ein, die Woche, der berühmte Maler Picasso, was hat er gesagt? Wenn ich wüsste, was Kunst wäre, würde ich es für mich behalten. Wenn ich wüsste, was Evangelium ist, würde ich es für mich behalten. Gell? Ja. So könnten wir, also manche von uns in Gänsefüßen denken vielleicht so, wir werden eh alle zum Ziel gebracht, muss ich mich gar nicht anstrengen. Nein, wenn wir wissen, was Evangelium ist, dann müssen wir das den Leuten sagen. Und zwar immer dann, wenn du Gelegenheit dafür hast. Nicht mit der Brechsteine oder einen Fuß in die Tür stellen, sondern warten, bis jemand aufmacht. Und sobald einer aufmacht, nett, freundlich, aber bestimmt evangelisieren. Gell? Und das ist wichtig. Das ist unser Auftrag. Und niemand soll mir nachsagen können, irgendwann, ich hätte das Maul gehalten, weil ich das alles weiß und den anderen geht es nichts an. Ja, das, du stehst mal am Thron vielleicht und dann sagt Gott zu dir, guck mal da und da und da und da und da. Warum hast du da nichts gesagt? Gell? Hättest du Gelegenheit gehabt. Du brauchst eine gute Ausrede, damit du da vorbeikommst. Gell? Ja, also ihr versteht, man muss ab und zu auch mal das etwas anders nachstellen. Wichtig ist mir, dass es einfach nicht stimmt, dass die Leute, die glauben dürfen, dass Gott alles zum Ziel bringt, eben nicht evangelisieren. Das ist falsch. Es mag viele geben, die das so machen. Aber ich gehöre nicht dazu und etliche von euch sicher auch nicht. Und wer es noch nicht geschafft hat, der kann mal die Augen ein bisschen offen halten und die Ohren. Es gibt immer überall Gelegenheiten, darauf hinzuweisen. Du merkst ganz schnell, ob das was bringt. Ich erlebe das auch ständig, selbst in der eigenen Familie. Machst den Mund auf und dann die anderen tun, als hätten sie nichts gehört, gell? Weil sie das gar nicht wollen. Ne? Okay, auch recht. Ne? Aber Versuch ist es wert. Ne? Man muss ja niemanden zwingen. So, wir haben noch mehr Verse. Wir verlassen den Galaterbrief und springen mal nach Epheser. Gleich das nächste, Epheser 1, Vers 3. Auch ein schönes Wort, sind alle schön, manche ganz besonders. Epheser 1, Vers 3, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns segnet in jeder geistlichen Segnung, in den aufhimmlischen Bereichen, füge ich hinzu, und wie? In Christus. Also wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, in den aufhimmlischen Bereichen, das sind alle Bereiche, wo es Himmel gibt, und das in Christus. Wie geht denn das? Es gibt einen schönen Vers auch im Epheserbrief, im gleichen Kapitel, oder zwei Verse, wenn du ein bisschen weiter guckst. Epheser 1, das muss ich auch noch aufschlagen. Vers 19 und 20, das sind ja die stärksten Verse der Bibel. Ihr habt das bestimmt schon gemerkt. Epheser 1, 19 und 20. Hier geht es ja darum, um den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Paulus betet hier und sagt, jetzt auch zu uns, begreift ihr endlich, was Gott gemacht hat? Ich sage das jetzt etwas platt, gell? Begreift ihr endlich, was Gott gemacht hat? Ich habe euch das schon so oft erzählt. Jetzt ist meine Bitte an Gott in meinem Gebet, zeigt denen doch endlich mal richtig, was ich für die alles gemacht habe. Welche Herrlichkeiten da zur Verfügung stehen. Also das ist sein Anliegen, deswegen bete ich auch so. Und jetzt, damit wir die Verse verstehen. Und jetzt sagt er hier, ich fange schon mal mit 18 an, wir sind erleuchtet worden an den Augen unserer Herzen, damit wir wahrnehmen, welches die Erwartung unserer Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes an den Heiligen ist, sagt Paulus. Das will er, dass das bei uns so ist. Ich habe das jetzt etwas abgewandelt, weil damit du wach wirst und denkst, oh, bin ich jetzt einer, der erleuchtet worden ist, der das alles kennt und alles sieht? Oder gehöre ich auch zu denen, wo Paulus weiter ringen muss und muss sagen, jetzt begreift er endlich, was Gott gemacht hat. Und dann sagt er im Vers 19, und darum geht es ja hier im Wesentlichen, wenn es um diese Veränderung geht, da sagt er, und, was sollen wir noch begreifen? Welche die überragende Größe seiner Dynamis ist, seiner Vermögenskraft, Wohin? Hinein in uns. Kannst du dir das vorstellen? Die Dynamis Gottes, die Vermögenskraft Gottes wirkt hinein in uns, sagt er. Das soll man endlich begreifen. Und, warte, das ist noch lange nicht zu Ende. Da heißt es dann noch, die glauben, ja, gemäß der Energie, der Innenwirkung und der Haltekraft seiner Stärke. Du hast alle vier Gotteskräfte in einem Vers. Also, wir sollen begreifen, wie die Dynamis hinein in uns wirkt, durch seine Energie, die Innenwirkung, Energie, ja, Innenwirken heißt das wirklich, die Energie hinein in uns, die Energie, pass auf, langsam, die Energie der Haltekraft seiner Stärke, das ist eine Genitivkette. Das heißt, da ist immer das Letzte, das Größte. Die Energie der Haltekraft seiner Stärke. Also er wirkt in uns, dass wir gehalten sind und stark sind. Und das ist alles seine Stärke, seine Kraft, sein Wirken. Und das ist zusammengefasst in der Dynamis Gottes. Und wenn also Paulus hier sagt, wir sind mit jeder geistlichen Segnung gesegnet in den aufhimmlischen Bereichen in Christus, dann sind es genau die vier Kräfte, die von da nach hier wirken, in uns drin. Wir sind hier innerhalb des Christus, Glieder von ihm und gleichzeitig in Folge von ihm. Und dieses Innen hier, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus. Dieses Innen kannst du auf zweierlei Weise, auch von der Grammatik her, lesen und verstehen, nämlich einmal als lokales Ereignis. Lokal heißt also innen drin irgendwo, hier in dem Christus. Aber das Innen kann man auch instrumental lesen, nämlich in Folge von, er ist die Ursache dessen. Und beides trifft zu. Wir sind lokal in ihm, aber auch in Folge von ihm, nämlich aufgrund seiner Treue in dieses Vorrecht gekommen, dass jetzt alle Segnungen, die es jemals gegeben hat, in der Leibesgemeinde vorhanden sind, vereinigt sind. Und das geschieht, wie er selber im Epheserbrief im gleichen Kapitel ein paar Verse weiter erklärt, durch die Kräfte Gottes, die wirken. Ja, ich habe gedacht, ich muss mal die Gotteskräfte anzapfen, gell? Und dann gehe ich mal irgendwo hin und hole mir die. Ja, irgendwie. Verstehst du, ne? Was für ein Unsinn. Also wenn jemand von sich aus das will, das geht nicht. Die Schrift sagt uns eindeutig, hier ist das Wirken Gottes ganz groß gewesen und nicht unser eigenes Wirken. Kapitel 2, Epheser Kapitel 2. Eine weitere Stelle und der Vers 6, da heißt es auch, erweckte er uns zusammen und setzte uns zusammen nieder, wo? Auch in den aufhimmlischen Bereichen, wie in Christus Jesus. Also wir haben mal hier gelernt, vor langer Zeit, diese konkordante Bibel sagt Überhimmel, das ist meiner Meinung nach etwas irreführend, weil da steht Epuranus auf himmlisch. Auf himmlisch heißt, ist lokal zu fassen, steht immer oft im dritten Fall. Und das Epi verlangt nach dem dritten Fall, also ist es lokal zu fassen, das heißt, es ist innerhalb der Himmel. Wir haben hier Lufthimmel, wir haben dann die Himmel, das sind zwei, und dann den Himmel, drei. Und dann gibt es noch das Vaterhaus Gottes, das ist ganz oben drüber. Das wäre über den Himmel. Und es ist ja schön, dass Epheser 4, Vers 10 sagt, Christus ist durch alle Himmel hindurchgegangen in das Vaterhaus, was über den Himmeln ist. Wenn ich also überhimmlisch schreibe, führe ich die Leute irre, weil da meinen die, das wäre über den Himmel. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt, das ist innerhalb der Himmel. Unsere Arbeit, das Wesenhafte in Christus sein, geschieht innerhalb der Himmel. Unsere letzte Herrlichkeit, das Sofa dann, wo wir uns ausruhen können, wenn alles fertig ist, das ist über den Himmel, gell? Weil im Vaterhaus, da kannst du dich auf die Couch legen. Aber vorher wird geschafft und deswegen innerhalb der Himmel gibt es Arbeit. Und in den innerhalb der Himmelbereichen, die hier aufhimmlisch genannt werden, geschieht auch das in Christus sein, das mit ihm sitzen, das mit ihm leben und handeln, alles was uns geschrieben ist. Und ich möchte mal hier noch einen Vers hinzufügen, der ja in fast allen Bibeln auch sehr irreführend übersetzt wird, das ist Kolosser 2, Vers 12, damit du mal verstehst, woher diese Kräfte kommen, wie diese Kräfte wirken und was wir aus dieser Wirkung heraus erkennen können. Kolosser 2, Vers 12, da geht es um die Auferweckung des Christus zusammen mit uns. Ne? Und da heißt es, wir wurden, ich muss noch richtig lesen, Augenblick, 2, Vers 12. Also wir wurden, es geht um die Beschneidung des Christus, das Ausziehen des Fleischesleibes, also die Verse ab Vers 9 bis Vers 14, 15, so Not nach, die beschreiben uns die Zustände in diesen aufhimmlischen geistlichen Bereichen und wie es dazu kam. Und deswegen ist das wichtig, damit wir Vers 12 richtig verstehen. Wir sind also auch zusammen mit ihm begraben worden, sagt Paulus. Wir sind zusammen mit ihm erweckt worden. Wie? Jetzt steht in deiner Bibel garantiert durch den Glauben an Jesus. Das steht überhaupt nicht im Grundtext. Ich bin doch nicht mit ihm auferweckt worden durch meinen Glauben an ihn. Wann ist denn Jesus auferweckt worden? Das ist 2000 Jahre her. Habe ich vor 2000 Jahren an Jesus geglaubt, da bin ich mit ihm auferweckt worden. Das ist doch blanker Unsinn. Das steht auch nicht hier, sondern hier steht, wir sind auferweckt worden durch die Treue der Energie oder der Innenwirkung Gottes, der ihn aus den Gestorbenen herausgeholt hat. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Also wörtlich steht dort, durch die Treue des Innenwirkens des Gottes. Das ist griechisch wörtlich. Da muss ich natürlich einen deutschen Satz draus machen, damit man den versteht. Aber da draus zu machen, ich bin auferweckt worden durch meinen Glauben an Jesus, ist völlig falsch. Das steht überhaupt nicht dort. Das ist total irreführend. Da kommt der Glaube raus, der sagt, ich glaube Gott, sei froh, dass du mich hast, weil so habe ich früher geglaubt. Ja, sondern hier steht, er hat es gemacht. Durch die Treue des Innenwirkens, der Energie des Gottes, durch die Treue seiner Energie. Und die Energie Gottes ist Christus. Das haben wir ja gerade gemerkt, auch an den vier Kräften. Würde also heißen, wenn wir auferweckt sind mit ihm und zusammen mit ihm sitzen, dann habe ich gar nichts damit zu tun, mit der ursächlichen Wirkung, sondern ich darf das glauben, dass es so ist, weil es mir geschenkt worden ist. Aber ich glaube nicht daran und Gott macht es anschließend, weil ich daran glaube. Okay? Das ist ein Unterschied. Also ich glaube jetzt und jetzt mache mal. Ne? Sondern danke, er hat es gemacht und jetzt darf ich glauben. Ne? Das ist so ein ganz großer Unterschied. Und das meine ich, ist wichtig, dass wir hier auch den Bibeltext den nötigen Ernst geben. Leider tun das die meisten modernen Übersetzungen wegübersetzen. Nur der alte Herr Luther, der hat noch gewusst, was da steht. Nämlich in seiner alten Lutherbibel steht es richtig. Gell? Und mein Herr Luther, kannst du über ihn denken, wie du willst, der hat hier, unser Bruder Luther, kannst du auch sagen, oder ich weiß nicht, wie ihr den nennt, Martin Luther, oder ist egal. Es war ein ganz toller Kerl auf jeden Fall, weil er hat viele Dinge auch so wörtlich dahingeschrieben, wie sie stehen. Hat er auch aus Griechisch gelernt und hat es dann übersetzt. Und das finde ich gut. Ne? Keine Tradition, keine traditionelle Meinung und Übersetzung. Nee, nimm es, wie es da steht. Wir sind, und da hat Luther hier recht, schon vor 470 Jahren, nicht die Agierenden, sondern Gott agiert. Er hat es gemacht, ich darf es glauben. Durch den Glauben, den Gott wirkt, schreibt Luther, ne? Ist das passiert. Durch den Glauben, den Gott wirkt. Das ist nicht ganz wörtlich, wie es da steht, aber der Sinn kommt rüber. Gell? Er hat das gewirkt. Es ist Gottes Wirken. Das ist doch schon mal viel, viel wert. Und zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, da gab es ja noch Ablasshandel und lassen die alles andere durch die katholische Kirche. Da war das eine Revolution. Gell? Eine Revolution. Ich suche den gnädigen Gott. Ihr kennt das alles besser als ich. Und deswegen kann man die alte Lutherbibel jedem empfehlen, weil auch wenn er ein paar Sachen reingebracht hat, die mir überhaupt nicht gefallen, aber die ist aber immer noch mal besser als die modernen, theologisch verbrämten Bibeln, die es heute gibt. Und deswegen halte ich an das Alte oder lese verschiedene Bibeln, aber glaub nicht einem Übersetzer, auch nicht mir, sondern guck selber nach. Also wir lernen hier, wir sind versetzt und auferweckt, all das ist geschehen, aus seiner Energie, aus seinem Handeln heraus. Und deswegen alles heilsgeschichtliche Handeln, egal was es ist, ist nicht von unserem Glauben abhängig, sondern von seiner Treue. Das ganze heilsgeschichtliche Handeln liegt in seiner Treue und ich darf es glauben, weil es mir geschenkt ist. Und das ist ein Riesenunterschied. Einen schaffe ich noch, gell? Gut. ich war letzten Sonntag war ich ja in Auerbach und die haben Sonntagabendstunde und Samstagabendstunde und Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen sitzen wir beim Frühstück und da sagt der Bruder, was machst du denn heute Nachmittag für ein Thema? Ich sage, wie heute Nachmittag? Habt ihr heute Nachmittag nochmal eine Stunde? Ja, hast du es nicht gewusst? Ich sage, nee, habe ich nicht gewusst, hat mir keiner gesagt. Gell? Wir haben gesagt, ich bin immer da, Samstagabend und Sonntag früh. Ja, ist also kein Problem. Ich habe noch 4 Stunden gell, oder 5. Aber mit deiner Ferse kannst du hier kannst eine ganze Konferenz machen. Nur was ein Glück, dass ich das mit hatte. Hätte ich sagen können, ich hätte was anderes mitgehabt und dann hätte ich was erfinden müssen für die Stunde Nachmittag. Das kann dir also auch passieren. Gell? Und da haben wir am Nachmittag dann weitergemacht. Und da hatte ich richtig Zeit, mich da auszulassen hier über diese Texte. War auch herrlich, ne? Dass du nicht so unter Zeitdruck bist. So, das nur nebenbei. Man muss ja auch mal einen Schwank aus seinem Leben erzählen. So, wir machen den einen, machen wir noch hier. Der ist wichtig, vielleicht auch am nächsten nur andeuten. Epheser 2, Vers 7. Auf dass er in den kommenden Äonen, das ist ja jetzt eine Fortsetzung der Gedanken, die wir eben hatten, auf dass er in den kommenden Äonen den überragenden Reichtum seiner Gnade in Milde an uns erzeige, wie in Christus Jesus. Oh, der Reichtum seiner Gnade wird deutlich in Christus, an uns in Christus. Was haben wir damit zu tun? In den kommenden Äonen, wie, warum, weil, was denn? Im Vers 7 hat er gesagt, im Kapitel 1, wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Erlassung der Nebenfälle, der Verfehlungen, gemäß dem Reichtum seiner Gnade, er hat alles geregelt. Und was ist denn die Folge davon? Was ist denn die Folge davon? Warum kann er jetzt sagen, dieser ganze Reichtum der Gnade wird an uns erzeigt in den kommenden Äonen? Ja, weil wir mithelfen dürfen, das ganze All ins Leben zu zeugen, ins Leben werden zu lassen, wenn du an den ersten Punkt denkst. Also alle kommenden Äonen profitieren davon, dass Gott in Christus das so gemacht hat und dass es die Ekklesia sein Leib gibt, weil bei der 7. Posaune, wenn die bläst, ist der Leib vollendet und kann dann die Heilsgeschichte weitergestalten. Und da sind wir dabei. Wenn du in Christus bist, heute bist du dabei. Das heißt also, warum macht Gott das? Weil wir so gut sind? Nee, weil er uns das geschenkt hat, weil er das voraus berechnet hat, weil ihm das klar war, dass er das so machen möchte. Und deswegen heißt es gleich 2 Verse weiter, denn wir sind sein Gemachtes in Christus Jesus, Epheser 2, Vers 10. Aufgrund guter Werke, die Gott vorherbereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln. Und hier ist nicht das Tragen der Tasche der Oma gemeint. Dass die guten Werke, die hat Gott auch vorherbereitet. Aber hier geht es um viel mehr. Hier geht es um viel mehr. Was ist denn das größte gute Werk, das Gott vorherbereitet hat für uns? Das war Christus auf Golgatha. Gell? Das Opfer des Sohnes, die Treue, sein Sterben und Auferstehen. Das war das größte gute Werk, was Gott jemals gemacht hat, aus dem wir profitieren. Natürlich sind auch die anderen guten Werke darunter zu verstehen. Aber das ist nur eine Nebenerscheinung. Er hat das Werk vollbracht, dass ich sein Gemachtes bin, sein Kunstwerk, sein Poema, da kommt der Poet her. Also sein Kunstwerk, das sind wir. Hat der Leuchter hier oder was weiß ich, sich selber gemacht? Nein, Gott hat uns als Kunstwerk gestaltet. Mensch, stell dir das mal vor, ich bin ein Kunstwerk. Wenn ich in den Spiegel gucke, ja okay, und manchmal sieht es ganz gut aus. Aber verstehst du? Geistliche Werte, es geht um geistliche Werte und das Wesenhafte in Christus sein. Und das hat er gestaltet. Und das ist ganz wichtig. Das lese ich euch noch Heinrich Langenberg vor zum Schluss, was er gesagt hat zu diesem Thema. Bei diesen guten Werken handelt es sich nicht etwa um unsere Werke, die wir tun, sondern um Gottes Werke an uns, in denen wir wandeln sollen. Unser ganzes Sein ist Gottes Kunstwerk. Alle einzelnen Gnadenhandlungen Gottes an uns sind gute Werke, die Gott vorher bereitet hat und die nun durchgeführt werden, damit das Kunstwerk vollendet werde. Der Gedanke, Achtung, dass wir berufen seien zu guten Werken, liegt nicht in diesem Wort. Das Verhältniswort EP, wir haben heute schon zweimal darüber gesprochen, mit dem dritten Fall, also Dativ, muss übersetzt werden mit gestützt auf. Oder aufgrund von, also instrumental muss man das lesen. Die Neuschöpfung in Christus Jesus stützt sich nicht auf die guten Werke, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in denselben wandeln, sondern sie machen also unseren Wandel aus. In ihnen besteht unser Wandel. Also er nimmt beides mit hinein, das ist auch recht, sehe ich auch so, aber dass ich da Oma in die Tasche trage, ist nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass er heilsgeschichtliche Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir diesen Stand überhaupt haben dürfen, um den es heute geht. Ja, was haben wir heute gelernt aus den wenigen Versen? Du siehst, das ist ein fast unerschöpfliches Thema, gell? In Christus und was wir in ihm sind und haben. Und ich finde das so köstlich und herrlich, das auch mal so aufzudröseln und sich Zeit zu nehmen. Und ich mache bestimmt auch noch eine Predigt draus, ich weiß noch nicht wie, mal gucken. Und dann gibt es mir es ganz neu das Gefühl, das innere, wesenhafte Erkennen des Gotteshandelns in meinem Leben. Und ich muss mich nicht mehr so grämen, wenn da gewisse Dinge in meinem Leben passieren, die mir gar nicht gefallen, sondern ich kann wissen, auch das gehört dazu. Es ist sein Handeln, ich bin sein Kunstwerk. Er gestaltet mich in Gemeinschaft mit allen Heiligen in dem Christus hin zur Heilsvollendung. Und da dürfen wir mithelfen, indem wir auch ab und zu mal den Mund aufmachen, gell, und von diesen Herrlichkeiten reden, nicht nur sonntags morgens in der Bibelstunde oder im Gottesdienst. Ja, der Herr segne sein Wort. Amen. Amen.